Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Herzlich willkommen zur nächsten Episode von Gastrogeplauder. Es ist immer noch eine Nachlese vom Next-Gen-Tag, Mittwoch der DGVS-Veranstaltung. Und das Thema, was ich mir ausgesucht habe aus dem großen Strauß von Themen, die da behandelt wurden, ist moderne Führungskonzepte in der Medizin. Ich begrüße herzlich Herrn Andrade und Herr Bierampel. Vielleicht stellen Sie sich mal kurz vor, was Sie so machen.
Andrade ist mein Name, komme aus der Viszeralchirurgie in München von der LMU. Bin aber aktuell auch wegen einer Kooperation in Murnau tätig, an der Unfallklinik. Genau.
Bierampel, mein Name, komme aus Landshut, aus dem Krankenhaus Landshut-Achdorf, aus der Abteilung vom Herrn Professor Neu. Bin dort Oberarzt, auf der einen Seite in der Gastroenterologie und Innere Medizin und andererseits Leitung von unserem ABS-Team und darf im Rahmen von dieser Leitungsfunktion 3 Krankenhäuser mit insgesamt 600 Betten jetzt betreuen.
Gut, also jetzt zu Risiken und Nebenwirkungen dieses Podcasts. Hier sitzen natürlich 3 Herren. Zu allem Überfluss kommen sie auch noch alle 3 aus Bayern, aber wir werden trotzdem versuchen, einen guten Job zu machen. Führung ist ja ein heikles Thema. Gerade ist vom Marburger Bund Hamburg eine Umfrage erschienen, die auch in den sozialen Medien erschienen ist und die es aber bis zu einem FAZ-Artikel gebracht hat, wo grauenvolle Dinge drinstehen, dass Führung missbraucht wird und Machtmissbrauch und so weiter. Man muss dazu sagen, dass etwa von den 4.300 Angeschriebenen 11% geantwortet haben und die Zahlen, die darum gingen, mit 80% muss man natürlich runter verdünnen, weil vermutlich die sich da melden, die unzufrieden sind und die anderen, die so mäßig oder ja, denen es egal ist, melden sich nicht. Aber wie auch immer, selbst wenn das auf 20% Machtmissbrauch absinkt, ist das auch noch nicht gut. Ich würde trotzdem vorschlagen, dass wir diesen roten Bereich vielleicht zunächst mal ausklammern, sondern eher im grünen Bereich bleiben. Das, was Sie besprochen haben, unter welchen Gesichtspunkten man jetzt Führung betrachten muss. Sie sind ja beide im Mittelbau, ne? Also sie werden geführt und führen auch. Was waren denn die wichtigsten Themen in dem Seminar und welche Probleme sind da aufgetaucht?
Ich glaube, man muss das aufteilen in 2 verschiedene Punkte. Also es gibt einmal die universitäre Medizin und dann die kleineren kommunalen oder mittelgroßen Krankenhäuser. Und das hat man auch in unserer Diskussion einfach gemerkt, weil grundsätzlich besteht definitiv ein Interesse und auch einen Diskussionsbedarf über moderne Führungskonzepte. Es ist aber, was wir auch gesehen haben, einfach in der universitären Medizin einfach schwierig, oft noch das einzusetzen und zu implementieren.
Das ist ja schon mal die erste Schlussfolgerung, die sehr altmodisch klingt. In Unis geht's härter zu, das hat man zu allen Seiten gesagt. Kein gutes Zeugnis für die Unis, weil man da ja eigentlich Sozialverhalten lernen sollte, oder?
Eigentlich schon, aber es sind halt trotzdem noch hierarchische Konstrukte, die diese Universitätskliniken halt durchziehen. Und das hat man auch in der Diskussion gemerkt.
Oder nicht daran gehindert werden, sie durchzuziehen. Das Gegenmodell, Herr Bierampel?
Genau. Also ich komme ja eher aus so einem Schwerpunktversorger, also kein Maximalversorgerhaus. Was mir gestern in der Diskussion sehr wichtig war, dass er mit rüberkommt, und ich glaube, dieses Mindset ist halt wichtig, dass wir das versuchen so umzusetzen oder zu implementieren, ist, Führung ist ja letztendlich eine Entscheidungssache. Das ist die Entscheidung von einer Person, sich für die Personen rechts und links neben einem zu kümmern, sei das jetzt Pflege, sei das Assistent oder ist es einfach der Patient natürlich, um den wir uns kümmern müssen. Und ich glaube, diese Entscheidung zu treffen, ist in jeder hierarchischen Ebene möglich. Bei uns war der Vorteil, dass mein Chef sich auch dafür erklärt hat und das bei uns umgesetzt hat und generell von seiner Struktur immer schon jemand war, der einfach eine super Führungsstruktur aufgebaut hat, dass wir dieses Mindset implementiert haben und das von oben nach unten durchgelebt haben. Das ist natürlich jetzt das Best-Case-Szenario, dass das von oben nach unten durchgelebt wird und die Umgebung quasi geschaffen wird, dass es der Standard ist, sich so zu verhalten. Das heißt, wenn neue Kollegen zu uns mit ins Team reinkommen, lernen die gleich, so machen wir das hier bei uns im Haus. Und wenn du aus einem anderen Haus kommst, wo das extrem hierarchisch ist, wirst du bei uns weniger Erfolg haben, weil wir das sehr flach aufbauen und uns umeinander kümmern wollen. Und ich glaube, Das kann man auch in einer großen Hütte natürlich mit umsetzen. Also da spricht ja prinzipiell nichts dagegen. Es ist natürlich wesentlich schwieriger, und das war ein Punkt in der Diskussion gestern, von vielen Fach- und Oberärztinnen und Oberärzten aus größeren Häusern, dass die gesagt haben, wie soll ich das umsetzen? Wenn ich jetzt sage, ich würde gerne diese modernen Führungsansätze implementieren, ich habe gar nichts zu sagen. Das stimmt natürlich zum Teil, weil wenn der Direktor in der Frühbesprechung einfach sagt, so ist es, ich gebe die Richtung vor, ist es schwierig, sich jetzt natürlich vor der versammelten Mannschaft hinzustellen und sagen, nö. Aber ich glaube, wenn man diese Entscheidung trifft, das im kleinen Sinne umzusetzen, also man sagt, ich implementiere das jetzt mal für meinen Wirkungsbereich oder für meine Station oder für meinen Endosaal oder für meinen OP-Saal, dass sich dieses Klima einfach implementiert und einfach die Leute das so extrem wertschätzen, dass das weitergegeben wird. Weil ich glaube, so war es bei uns dann auch, dass halt viele Leute aus der Pflege und aus dem Assistentenbereich gesagt haben, hey, wenn der oder diejenige auf Station ist und Verantwortung hat für die Woche, dann ist es super gut und alles funktioniert. Und wenn andere vielleicht da auf der Station eingeteilt sind, ist es schwieriger. Und da, glaube ich, wird es dann interessanter für Chefs oder für die Vorgesetzten oder für die obrigen Abteilungen, wenn die merken, das Team oder die Abteilung performt einfach besser, ganz, ganz objektiv an Fallzahlen oder an dem Budget, das in dieser Zeit erwirtschaftet wird. Weil das sind, glaube ich, Punkte, die halt auch gegenüber der Geschäftsleitung oder gegenüber der Verwaltung halt interessanter werden, wenn man wirklich objektiv merkt, wenn wir diese Ansätze umsetzen, ist unterm Strich die Leistung des Teams besser.
Das heißt, wenn sich im Mittelbau, wie man das so schön nennt oder so genannt hat, infiltrierend wachsend moderne Führungskultur ausbreitet, dann hilft das. Jetzt eine Grundsatzfrage, Sie haben sich ja wahrscheinlich auch ein bisschen mit Theorien beschäftigt. Gibt es denn, sagen wir mal, die Beurteilung von Führungskultur, das wirkt ja immer so emotional. Der ist streng, der ist was weiß ich, lässt keinen Widerspruch zu. Gibt es denn irgendwie so in einfachen Worten so eine Art Checkliste, wenn man wohin geht, unabhängig von der jeweiligen Persönlichkeit dessen, der führt, das irgendwie festzumachen? Wünscht man sich ja als Wissenschaftler.
Also ist eine gute Frage, glaube ich. Direkt eine Checkliste haben wir jetzt zumindest gestern im Rahmen von unserem Seminar nicht durchgesprochen. Wir haben über Ansätze gesprochen, wo wir auch wissenschaftliche Daten dahinter gehabt haben, dass diese Ansätze, wenn die umgesetzt werden oder Grundzüge von diesen Ansätzen umgesetzt werden, zu einer besseren Performance führen oder zu Vorteilen
führen. Aber bei einer Studie würde man sagen, welche Ansätze sind da? Was ist denn die Therapie? Ganz genau.
Genau.
Was die Dosis und, ne?
Genau. Also ich kann es jetzt an dem Beispiel weitergeben, was wir so ein bisschen als Mindset implementiert haben. Es gibt so ein Modell, das von einem österreichischen Wissenschaftler weitergegeben worden ist, vom Herrn Dr. Ebner, das nennt sich Permalit-Modell. Dabei steht das natürlich, wie wir es so schön als Mediziner kennen, jedes der Buchstaben für eine eigene Abkürzung. Wenn man das versucht, so ein bisschen grob Zusammenfassung, ist der Fokus in diesem Modell auf die positiven Eigenschaften und auf Empowerment. Das heißt, wir bestärken die Kollegen oder die Assistenten in dem Bereich, die sie gut können, und versuchen ihnen nicht immer vorzuhalten, was sie schlecht können. Ich habe gestern das Beispiel gebracht, wenn ich jetzt eine junge Assistentin habe oder einen jungen Assistenten, der auf mich zukommt und sagt, Herr Dr. Bierenbauer, wir haben eine Patientin, die ist mit den Nierenwerten schlecht, aber ich habe keine Ahnung, was ich mit der umstellen soll. Dann ist eine Möglichkeit zu sagen, warum weißt du das nicht, was du anstellen sollst? Oder die zweite Möglichkeit zu sagen, du hast schon mal gemerkt, dass die Nierenwerte schlecht sind und du bist auf mich zugekommen, weil du merkst, du kriegst es allein nicht hin. Das ist gut. Bei der einen Vorgehensweise jetzt, wo man die erstmal bestärkt da drin, hört die, glaube ich, dann auch wesentlich besser zu, weil wenn ich dir erkläre, wie blöd sie ist, dass sie das nicht selber weiß, dass es weitergeht. Und ich glaube, wenn die einfach die Bereitschaft haben und wer die unterstützt und halt dieses Empowerment vorantreibt, dann setzt sich das vom einen zum nächsten einfach mit durch. Und das ist so der Grundumsatz einfach bei diesem Permalit-Modell. Und die Studien, die danach rausgekommen sind, gegenüber so interessante, wunderschönen Wörter, die man im Moment immer hört, wie Resilienz oder wie Burnout. Und da war es so, dass je mehr von diesen Punkten dieses Perma-Ansatzes umgesetzt worden sind, kam es zu einer deutlichen Reduktion von Burnout, zu einer deutlichen Reduktion von Krankheitszahlen und zu einer Verbesserung der Resilienz. Einfach bei den Kollegen, wo gesprochen worden ist. Und das Interessante war in diesen Studien, dass der Kollege aus Österreich verschiedene Berufsgruppen untersucht hat. Er hat das mal bei der Polizei, bei Beamten, aber vor allem auch bei Angestellten und Führungspersonen im Gesundheitssektor mit umgesetzt. Und gerade bei den Personen im Gesundheitssektor war diese Reduktion des Burnouts und die Verbesserung der Resilienz deutlich nachweisbar. Und was ich auch sehr interessant gefunden habe, weil wir ja immer auch das Problem haben, dass wir Lösungsansätze für komplexe Patienten bieten müssen. Man hat gesehen, dass wenn dieses Modell umgesetzt wird, dass die Kreativität bei den Lösungsansätzen deutlich zugenommen hat. Das heißt, kann man sich darauf wahrscheinlich zurückführen, wenn wir den Assistenten, sobald er irgendwie die erste Idee nicht super gut ist, unterdrücken und dann sagen, okay, ne, komm, wir machen so, wie ich das sag, dann wird der natürlich weniger Zeit investieren, sich Gedanken über den Patienten zu machen, wenn er weiß, danach kommt der Oberarzt und erklärt mir sowieso, wie ich es machen soll. Wenn aber der jetzt weiß, wir stellen uns hin und hören erstmal zu, welche Ideen der Patient oder der Kollege halt für den Patienten hat und wir bügeln den jetzt nicht nieder, wenn das vielleicht die super tolle Idee nach Leitlinienfassung ist, dann macht sich der auch mehr Gedanken mit drüber.
Jetzt könnte man ja sagen, ja, das ist jetzt natürlich sehr klischeehaft, die Internisten, die stehen eher am Bett und denken nach, die können sich auch mal damit beschäftigen, in einem interventionellen Fach, gibt es ja in der Gastroenterologie auch, aber egal, ist keine Zeit und zack, zack, dann muss es vorangehen. Aber wenn ich Sie recht verstehe, muss man erstmal Zeit investieren, um sie dann einzusparen später.
Genau, also grundsätzlich, und das war auch ein Diskussionsthema, ist ja immer, was für Assistenten oder was für Mitarbeiter habe ich überhaupt in meinem Team? Auch die Frage zu stellen, das war wirklich interessant und hat mich selber auch weitergebracht, auch die Mitarbeiter mal zu fragen, warum sind sie überhaupt hier? Was ist deren Incentive? Wie wollen die weiter? Wo wollen sie hin? Und ich glaube, wenn man das weiß und da auch mal näher in dieses Thema eingeht, dass man dann viel besser auch jeden persönlich unterstützen kann. Also wenn ich weiß, dass mein Kollege nur einen Common Trunk machen will, um dann irgendwas anderes zu machen, den führe ich vielleicht anders als jemand, der sagt, ja, die Viszeralchirurgie, das wollte ich immer schon machen. Ich will irgendwann mal hier Oberarzt werden. Dann kann ich selber auch sehen, okay, was kann ich für den Einzelnen tun? Und das hatte ich auch gesagt in der Diskussion. Dieses Micromanagement von unten nach oben ist super wichtig in dieser aktuell noch hierarchischen Struktur einer Universitätsklinik. Und auch dieses Persönliche, also jeder Mitarbeiter auch anders. Ja, der eine braucht das mehr, der andere braucht was anderes. Und ich glaube, da muss man einfach ein Gefühl bekommen und offen sein für sowas.
Trotzdem möchte ich nochmal auf dem Zeitfaktor rumhämmern. Also so ein bisschen zusätzliche Zeit wird man sich ja schon nehmen müssen. Das kann man nicht so am Gang nebenbei. Und ja? Nee. Weil Wertschätzung, da ist auch ein Zeitfaktor drin.
Klar. Und ich glaube aber, es gibt diese Zeit zwischendurch. Also man ist ja nicht nur die ganze Zeit in einer Notfallsituation. Mhm. Und ich glaube, man muss an sich selber auch erstmal arbeiten und sich Gedanken über sowas machen, bevor man das auch leben kann. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, ab jetzt gibt es moderne Führungskonzepte, sondern also das war hier auch, fand ich, auch ein Prozess jetzt über dieses Thema, sich mal mehr Gedanken zu machen.
Was man ja oft hört, das ist so ein Standardspruch, ich gebe es jetzt auch mal klischeehaft wieder, die jungen Leute erwarten so viel und sind nicht belastbar und so weiter. Also die Frage ist natürlich mit Erwartungsmanagement, es wird ja nicht überall so viele Möglichkeiten geben, dass sie sich genau mit den Erwartungen matchen. Was passiert dann in diesen Bereichen, Modellen im grünen Bereich?
Ich glaube, wenn man, also nochmal kurz um den Punkt von vorher zurückzukommen, mit diesem Warum-Gedanken einmal drauf geht, dass man natürlich, wenn man das hinterfragt und einfach nochmal auf das Thema mit eingeht und sich damit beschäftigt, warum die Kollegen überhaupt Medizin studiert haben oder in dem Fachbereich tätig sind oder stationär und nicht ambulant arbeiten, womöglich, wenn jetzt Kapazitäten wie zum Beispiel OP-Kapazitäten oder Kapazitäten in der Endoskopie natürlich geringer sind, trotzdem mit den Kollegen das nochmal absprechen kann und einfach einen Weg vorgeben kann. Weil ich glaube, für viele von, auch gerade den Jungen, ist halt wichtig, dass sie einen Weg vorbegeben kommen. Dass man einfach mit ihnen bespricht und sagt, okay, wir haben halt einfach nur so und so viele Säle und wir können nur so und so viele Leute gleichzeitig spiegeln lassen oder operieren lassen oder assistieren lassen im OP. Aber wir wissen jetzt, dass du hier bist, nicht weil du irgendwie nur 6 Monate für den Allgemeinmediziner machst, sondern weil du ein Haus neben unserem Krankenhaus gebaut hast und bist hergezogen mit deiner Frau. Die Frau arbeitet auch im Krankenhaus. Wir wollen dich langfristig binden. Wir haben jetzt gerade keine Möglichkeit, dass wir sie jetzt akut umsetzen, aber wir geben dir einen Plan vor. In 6 Monaten ist die nächste Rotation und in 6 Monaten bist du halt der Nächste, der durchrotiert. Und ich glaube, wenn die Leute einfach einen klaren Plan haben, so dieses Licht am Ende des Tunnels, dann geht's auch einfacher. Wenn man ihnen natürlich nur sagt, jetzt nicht, keine Ahnung wann, es ist schwierig für die, weil die, und das ist, glaube ich, ein großer Punkt, die sind ja nicht fauler und unmotivierter, die haben einfach wesentlich mehr Optionen als früher natürlich. Also früher war es ja so, dass ich mich im Endeffekt in Anführungszeichen prostituieren habe müssen und sagen müssen, wie viele Dienste ich nicht aufschreiben will, dass ich bitte, bitte die Stelle kriege. Und mittlerweile kann ich natürlich hingehen und sagen, okay, Krankenhaus XY bietet mir das, was bietest du mir? Sonst gehe ich halt in das andere Haus, das jetzt einfach ein paar Kilometer weiter ist. Die Leute sind mobiler, die haben weniger Probleme damit, da umzuziehen oder einfach den Wohnort zu wechseln in jungen Jahren. Und wenn wir die natürlich binden wollen an unsere Häuser, müssen wir denen ja irgendwas bieten. Und wenn das dann nur in Anführungszeichen so Zeitplan ist, glaube ich, ist das schon legitim.
Also die Marktlage ist natürlich grundlegend anders. Schon deswegen muss man was machen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja. Wenn das jemand nicht macht, okay, kommentiere ich jetzt nicht. Irgendwann wird das merken negativ, egal auf welcher Ebene. Ja, je größer, desto später, aber man wird es merken. Aber es gibt natürlich nur noch andere Schwierigkeiten, ja, in der Auswahl von Leuten für bestimmte Weiterentwicklungen in Chirurgie, Endoskopie gibt es natürlich unterschiedliche Begabungen. Und das wird natürlich dann von dem, den man als Führungsfigur vielleicht als nicht so begabt hält, dann nicht so wahrgenommen. Was macht man da denn? Man sagt, wir haben jetzt einen oder haben drei, aber wir haben nur eine Position für Weiterentwicklung gerne in der Endoskopie oder in bestimmten Bereichen der Chirurgie und jetzt nehme ich den.
Ich glaube, in dem Punkt ist es wichtig, dass man auf der einen Seite ehrlich ist natürlich zu den Leuten, vielleicht ja zu sich herholt und einfach sagt, okay, auf der objektiven, neutralen Seite ist es so, dass wir nur bestimmte Slots haben zur Ausbildung und von den Hard Skills, die man einfach nachweisen kann, und das ist ja in der Endoskopie ja relativ easy, dass man sieht, keine Ahnung, der eine Assistent schafft es regelmäßig jetzt ins Terminalelium, der andere hat noch Probleme über Sigma zu kommen. Das sind ja Hard Facts, da gibt es wenig zum Diskutieren und wenig irgendwie zum...
Das müsste man natürlich auch zeigen, fairerweise. Dann,
genau,
das stimmt. Da gibt es ja auch natürlich Hürden und so, dann die Performance der Leute mit zu beobachten. Und
genau.
Ja, das ist ja nicht ganz so trivial, je nach...
Genau.
Ich glaube auch, grundsätzlich gibt es nicht alle die Super-Performer. Und ich glaube, als Team muss man den einen mehr mitziehen als den anderen. Ich glaube, man kann auch in der heutigen Zeit sich jetzt auch nicht den absolut perfekten Mitarbeiter aussuchen mehr. Auch in der Universität. Das kommt oder ist im Kommen, dass man sich das nicht mehr aussuchen kann. Deswegen, da gehört es auch im Team dazu, dann jemanden mitzuziehen.
Machen wir vielleicht mal einen Sprung in die Privatindustrie. Da haben Sie sich ja auch damit beschäftigt. Die sind natürlich sehr viel mehr auf Effizienz gebürstet und wahrscheinlich zählen diese Faktoren dann sehr viel mehr. Was kann man denn da mitnehmen? Die haben ja immer einen schlechten Ruf, ja, privat, und dann geht es nur ums Geld und blablabla. Aber wahrscheinlich ist das gar nicht so, oder? Knappe Ressource, was machen die?
Sie haben es schon gesagt, Effizienz. Also ich glaube, in der Medizin fehlt uns oft die Effizienz. Also, und da können wir natürlich von der Wirtschaft lernen, weil die natürlich grundsätzlich unter Druck stehen. Also diese ganzen Führungskonzepte kommen ja auch von der Wirtschaft. Also das transformative Führungskonzept zeigt ja auch in den Studien einfach eine Verbesserung der Effizienz, der Motivation der Mitarbeiter und am Ende mehr Geld.
Und Konsequenzen für den, der schlecht führt.
Natürlich. Klar, das wird monetär dann gesehen oder wann das Produkt da ist oder wie gut das Produkt ist. Und in der Medizin war das nie, also wir versuchen immer Effizienz reinzubringen, aber der Incentive ist anders. Die Verwaltung, die sieht dann, der einfachste Weg ist weniger Personal. Aber das ist der falsche Weg. Umso weniger Personal wir haben, umso schlechter wird die Führung, weil wir natürlich unter Druck stehen. Wann habe ich Zeit, mich hier dann mal 10 Minuten oder eine halbe Stunde Zeit zu nehmen für einen Assistenzarzt, wenn wir alleine, weiß ich, 35 Patienten auf der Station irgendwie versorgen müssen? Da muss es laufen.
Wobei, wenn man das jetzt von außen sieht, würde man ja sagen, was seid ihr als Berufsgruppe denn für soziale Dummköpfe?
Ich würde nur mal gerne kurz den Bogen auf der einen Seite zwischen Industrie und zu dem anderen Thema, das wir vorher gehabt haben, dass wir versuchen, die Leute oder mit den Leuten zu sprechen, die vielleicht in bestimmten Bereichen einfach schlechter performen als andere. Also es gibt ja diesen Ansatz, den wir gestern noch vorgestellt haben, das nennt sich Working Genius, da will ich gar nicht tiefer drauf eingehen, aber die Theorie dahinter ist, dass wir viele Leute haben, die einfach am falschen Platz arbeiten, wo einfach diese Genius, also diese Eigenschaften, die Charaktereigenschaften, die eine Person aus die sie sehr, sehr gut kann auf der einen Seite und die sie einfach sehr befriedigen in dieser Arbeit, die sie ausführen, ineffizient umsetzen. Und ich glaube, das ist ein großer Punkt, wo die Industrie uns voraus ist, dass die genau drauf schauen, was kann denn jemand, was kann er gut, was kann er nicht gut und ist der überhaupt da, wo er ist, wirklich gut untergebracht. Und ich glaube, wenn wir jetzt natürlich verschiedene Leute haben, ist es mittlerweile einfach ein Problem, dass wir die auf der einen Seite versuchen, vielleicht über irgendein Schema F drüber zu ziehen, aber das für viele nicht funktioniert. Und wenn ich natürlich 3 Assistenten habe und ich merke, der eine kann super spiegeln, der andere ist aber ein begnadeter, konservativer Internist für Station, dann kann ich natürlich erstmal schauen, kriege ich die nicht vielleicht, je nachdem, was sie wirklich gut können, auch so umverteilt, dass die da arbeiten, wo es ihnen auf der einen Seite Spaß macht. kann auf der anderen Seite ihnen aber Befriedigung mitgeben und versuche nicht alle über die Schiene, Station, dann Endo oder OP oder Intensivstation mit drüber zu bügeln. Und da haben wir, glaube ich, auch gemerkt, wo wir versucht haben, das bei uns so ein bisschen auch auf dem Charakterpunkt zu sehen, dass wir halt Leute haben, die vielleicht sehr kreativ sind und dann eher in kreative Prozesse mit eingebunden werden, wie die Erstellung von SOPs oder Leitlinien oder die Umsetzung von Strukturen oder andere Leute, die halt sehr gern und sehr strukturiert einfach Dinge abarbeiten, die halt dann eher vielleicht das Programm in der Endo effektiv von A nach B schnell umsetzen und andere, die halt vielleicht dann eher neuere Verfahren implementieren wollen. Und ich glaube, da haben wir es oft so, dass wir einfach Leute haben, die in einem Bereich sehr gut sind und dann denken wir natürlich, okay, dann muss das andere für die auch passen und drücken die so rein, ohne nachzufragen, ob das was ist, was die wirklich machen wollen oder uns vorzustellen, ob die das auch können. Und da ist die Industrie, glaube ich, schon weiter, dass die halt die Leute nimmt und sagt, okay, ist es jemand, der da wirklich in diesem Bereich, wo er jetzt gerade sitzt und gerade arbeitet, auch überhaupt richtig ist?
Also da gibt es natürlich mehrere Fragen, aber eine ist zum Beispiel, wollen die Leute das dann auch? Also wieso ist das in der Industrie möglich? Wenn man jetzt uns in der Gastroenterologie nimmt, ist es natürlich schon so, dass wenn die Leute woanders hin wollen oder auch in die Praxis, dann wollen sie Endoskopie lernen. Und Stationsdienst ist ja jetzt nicht durch den Ruf ausgezeichnet, dass man seine Genialität entfalten kann, sondern dass man die DRG-Verwaltung macht. Also was zu verkaufen, was attraktiv wäre, also was, was eigentlich für viele unattraktiv ist und wahrscheinlich ist das wirklich so. Wie macht man das denn?
Ich glaube, da ist wieder der Punkt, was wir vorher nochmal gesagt haben und das ist auch, glaube ich, ein großer Punkt, der gestern wieder umgekommen ist. Wir subsumieren oder gehen einfach davon aus, dass das wahrscheinlich bei den Leuten so ist, wenn die sich bei uns bewerben, aber wir fragen ja nicht nach. Es gibt trotzdem, glaube ich, immer noch Leute, also ich habe das selber auch gemerkt bei uns, die rotieren dann in die Gastro, weil wir jetzt vielleicht da kein universitärer Versorger sind und wollen aber eigentlich den normalen Internisten machen. Die wollen gar nicht spiegeln, die wollen vielleicht mal kurz in die Endo runter rotieren, aber dann wollen die halt Station ummachen oder die wollen vielleicht in die Diabetologie mit einsteigen oder die wollen Infektion machen oder die wollen, natürlich will keiner oben auf Station
ja, jetzt das Diagnostik verfolgen. Aber eine Gastroenterologie mit einer bekannten Endoskopie will man wahrscheinlich mehr. Also ganz so leicht ist es ja wahrscheinlich nicht,
oder? Natürlich, aber da ist dann wieder die Perspektive, glaube ich, das Wichtige. Zu sagen, ja, du musst jetzt eine Woche Station machen, aber danach machst du eine Woche Endoskopie oder danach bist du im OP eingeteilt. Also ich glaube, es ist ja immer, es sollte ein Gleichgewicht sein. Ich meine, wir sind alle Ärzte und wir machen nicht nur das, was uns Spaß macht. Da gehört ja ganz, wir sind ja grundsätzlich erstmal Generalisten. Das heißt, wir müssen ganz viel können. Und das eine können wir besser und das andere schlechter oder das eine machen wir lieber und das andere nicht so. Und ich glaube, da muss die Perspektive auch bei den Mitarbeitern einfach sein, zu sehen, okay, diese Woche ist jetzt, da müssen wir jetzt ranhalten und knallhart durchziehen oder die Station muss halt laufen. Aber danach weiß ich, okay, ich darf im ambulanten OP 4 Gallenblasen operieren. So in dem Sinne. Und ich glaube, das fehlt auch in der Universität oder grundsätzlich einen Plan zu haben. Das ist ja oft, und ich sehe das ja auch mit dem Personalmangel, den wir haben, umso schwieriger ist es ja auch mit der Masse, die wir haben, die richtig einzusetzen. Also da werden ja oft einfach nur Löcher gestopft. Und da müssen wir halt schauen zu sehen, okay, einen ganz klaren Plan und dann kann man auch besser arbeiten damit.
Wobei, Sie sind ja wahrscheinlich betroffen, weil Sie machen ja Dienstpläne und dass das nicht immer eingehalten werden kann und das immer schlimmer wird. Also ganz so einfach wird es schon nicht sein, oder? Dann kommt wieder irgendwas und dann fällt die Woche dann weg, die Belohnungswoche.
Klar, am Ende, das ist ja unsere Idealvorstellung und dass das nicht immer klappt, ich glaube, da ist auch Kommunikation natürlich wichtig, aber dass die Mitarbeiter das Vertrauen haben, dass die Führungsposition gerecht sein möchte und das auch versucht und für einen auch einsteht. Wenn man das auch weiß, dann kann man dann sagen, okay, für das Team ziehe ich jetzt halt mein FZA zurück und mache halt diesen Dienst. Ich glaube, in der Einheit, umso wohler sich die Mitarbeiter fühlen, umso freier sie sind, umso mehr kann man auch in schwierigen Situationen mit dem Mitarbeiter auch rechnen.
Dafür einstehen ist das Stichwort. Also die Erwartung wäre dann schon nach oben, dass wenn man mit lauter administrativem Mist beschäftigt ist, dass dann die Führung ganz oben was tut. Wir hatten in den letzten Podcast immer KI, KI, KI. Die Frage ist, wo ist sie denn jetzt nun endlich? Also solche Dinge müssen dann natürlich auch erstritten werden, weil langfristig, das betrifft dann den jeweiligen Chef oder sagen wir mal das Gremium der Chefärzte gegenüber der Krankenhausleitung, und so weiter, müssen dann solche Dinge irgendwann auch mal umgesetzt werden. Das werden Sie ja auch sehen als Oberärzte, wenn man immer nur redet und es passiert nichts, dann gibt's Frust.
Das ist ein großes Problem. Ich glaube, was wir uns natürlich irgendwie so vor den Augen halten müssen, es ist natürlich ein Änderungsprozess. Also es wird sich jetzt nie irgendwie von einem Tag auf den anderen ändern und es werden immer Wochen oder Bereiche oder Abschnitte zwischendrin sein. Wenn jemand in einem kleinen Team kündigt oder unerwartet ausfällt oder einen Krankheitsfall hat, da wird es immer Probleme geben. Und natürlich ist es dann so, dass solchen Umstellungsprozesse vielleicht dann mit die ersten sind, die auf dem Weg bleiben, wenn der Personalmangel eintritt oder wenn man Probleme mit hat. Da ist wirklich so dieser lange Horizont, glaube ich, den man den Kollegen dann einfach mit versichern muss und zum Teil auch einfach die Hoffnung, dass sie das mitziehen natürlich. Ja. Und da ist es halt, wenn man einfach das von oben her mitmacht und diese komplette Umgebung in der Abteilung quasi dahingehend ändert, dass man sagt, das ist unser Standard, so verfahren wir hier miteinander und es wird Wochen geben, da wird es schwierig sein und es wird Tage geben, da werden wir trotzdem Überstunden machen müssen. Aber wir versichern euch das, das geht in diese Richtung, wir wollen da alle am selben Strick ziehen. Und da ist die Kommunikation eben immer das Wichtige. Aber ich stimme natürlich da vollkommen zu, man kann, wenn man nur redet und nie das irgendwie dann effektiv mit umsetzt, wird es nicht funktionieren.
Also das war auch gestern ganz schön, man muss es wollen und auch als Chef. Das ist der erste Schritt. Und ich glaube, dass das ein Prozess ist und dass es auch länger dauert, das ist ja klar. Und man weiß ja im normalen Alltag auch, dass das nicht immer alles perfekt läuft. Aber der erste Schritt ist das Wollen. Und dann muss man gucken. Und ich glaube, wir müssen das jetzt auch machen, weil die nächste Generation, die ist nicht einfach da. Wir müssen daran arbeiten.
Also bleibt ja letztlich die Hoffnung, dass der Druck auf dem Arbeitsmarkt, also die Marktlage für Arbeitskräfte so stark wird, dass irgendwann auch die, sagen wir mal, Konservativsten sagen, ja, jetzt müssen wir leider doch was machen.
Genau.
Ganz zum Schluss noch, wir haben ja bisher den roten Bereich ausgeklammert, die Hamburger Umfrage. Also wenn jetzt die Bereitschaft, ja, wenn die Bereitschaft da ist, dann ist die Umsetzung vielleicht nicht gut und dann kann man dies und jenes, kann man an den Schrauben drehen. Haben Sie das auch besprochen? Was macht man eigentlich im roten Bereich, wenn man plötzlich feststellt, oh, ich bin hier in einem roten Bereich?
Wir haben es auch mit angesprochen, vor allem in der abschließenden Diskussion war es eben so, dass viele eben genau diesen Bereich mit beschrieben haben. Es ist schwierig, da so eine allgemeine Lösung jetzt versuchen weiterzugeben, weil es natürlich immer die Frage ist, warum ist es so in diesen Häusern, in diesen Abteilungen, woher kommt's? Ich glaube, hier ist auch wieder dieser Punkt einfach der offenen Kommunikation wichtig, um dieses Warum mit zu besprechen. Warum ist es bei uns so? Warum ist es ein Problem? Warum kommunizieren wir so miteinander? Das funktioniert
aber
natürlich.
Aber im roten Bereich kann man das ja jetzt nicht so besprechen.
Genau,
ne?
Das ist das Problem. Also ich glaube, es braucht dann trotzdem in diesem Moment so den Warnschuss vor dem Bug, wo man sich das nochmal klar macht, okay, hier ist jetzt wirklich was auch durch die Medien durchgezogen worden. Das ist ein Problem. Wir setzen uns jetzt zumindest mal hin und machen einfach eine Runde und kommunizieren wir ohne, dass einer einen anderen den Kopf runterreißt. Und das ist natürlich das Schwierige. Also wenn sich nichts ändert in diesen Abteilungen und einfach das Thema der Kommunikation oder des offenen Miteinanderredens oder des, warum es so weit gekommen ist, nicht ermöglicht wird, dann wird es diese Abteilungen zerlegen. Früher oder später. Weil ich vergleiche das immer so mit einer Welle, also diese neueren Arbeitsmodelle, sei es jetzt New Work Ansätze oder sei es jetzt diese modernen Führungsansätze, die kommen wie eine Welle. Und entweder wir stellen uns auf ein Surfbrett drauf und reiten halt da mit und versuchen uns da über Wasser zu halten oder wir stecken halt den Kopf in den Sand und hoffen irgendwie die Welle zu überstehen. Und ich glaube, dass ja die Kliniken oder die Abteilungen oder die Bereiche, die den Kopf in den Sand stecken und sich denken, naja, das geht schon vorbei wie viel anderes, die werden keine Chance haben.
Also früher hat es ja nie zerlegt, jetzt ab und zu. Zumindest eine gewisse Tendenz ist da. Und vielleicht sollten wir es dabei auch belassen beim roten Bereich. Ich habe mir schon überlegt, welche sonstigen Podcast-Folgen könnte man einladen. Vielleicht sollte man wirklich jemanden mal aus dem großen Betrieb einladen, der Medizin nicht so ganz unähnlich ist und diese Diskussion fortführen. Auf jeden Fall herzlichen Dank. Das Kehren beginnt natürlich vor der eigenen Haustür. Ist banal. Es gibt, haben wir ja gelernt, es gibt Methoden und Möglichkeiten, sich da zu schulen, ohne dass man gleich an den Pranger gestellt wird. Ja, vielen Dank Ihnen beiden. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen, geben Sie uns Anregungen und nächste Woche geht's weiter.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.